Der Besenwagen Gravel schaltet ein paar Gänge zurück und biegt auf den Rasthof ab, denn die erste Saisonhälfte liegt schon hinter uns. Bestens erholt sind wir aus unseren Urlauben zurück und nutzen die Kurzsaisonpause, um einen Blick in den Rückspiegel zu werfen, aber auch auf alles zu schauen, was die Saison noch so bereithält. Wir ziehen einen frischen Satz Reifen drauf, die Lager werden getauscht und das siffige Lenkerband wandert endlich in die Tonne. Alle einsteigen bitte, wir sind der Besenwagen Gravel und mein Name ist Paul Voss.
Und meiner Simon Press. Ja, ich habe das Intro geschrieben, noch nicht in dem Wissen, dass du gar nicht bestens erholt zurückgekehrt bist. Also sind wir schon mit einer Lüge reingestartet.
Ja, leider. ich war erholt, bis ich abgereist bin und dann anscheinend krank geworden. Nee, ich habe mich die ganze Woche schon so einen Halskratzen, aber ich dachte, ich habe es in den Griff bekommen mit so richtig schön Zink geballert und Vitamin C und war auch im Warm. Also mir war auch nicht kalt, habe ich irgendwie auch mal abgeschaltet, aber so die Nacht vom Abreisetag wurde das Halskratzen schlimmer und dann hatten wir eine lange Autofahrt über 10 Stunden und dann bin ich hier angekommen und hatte dann richtig Nase zu und bin jetzt so ein bisschen angeschlagen, aber ja, ich hoffe, das ist so oberflächlich nur und das ist jetzt nicht irgendwie den Saison-Einstieg in die zweite Hälfte irgendwie großartig behindert, ja.
Ja, ich habe heute noch The Secret Pro auf Escape Collective gelesen und der schrieb auch darüber, wie das halbe Giro-Peloton auch einfach komplett mit Erkältungssymptomen eigentlich ab Woche 2 rumgefahren ist. Von daher kein Don't Try This at Home auf jeden Fall, aber ich meine, so eine Erkältung geht ja auch schnell wieder weg. Und das mit dem Zink kenne ich auf jeden Fall gut. Ich halte hier gerade so eine Zink-Kapsel in die Luft, weil das auch immer so mein Panikmittel ist. Sobald ich irgendwie was merke, dann wird immer Zink und Vitamin C eingeschmissen, als gäbe es keinen Morgen.
Ja, also das funktioniert ja tatsächlich auch. Ja. Aber don't try this at home. Also wenn man jetzt nicht gerade irgendwie Profisportler oder Sportlerin ist, selbst wenn man es ist, sollte man jetzt nicht unbedingt mit Symptomen großartig trainieren. Aber ich glaube, mit 40 habe ich ein ganz gutes Körpergefühl und weiß, wann es noch okay ist und wann nicht. Und gerade fühlt es sich noch okay an, kann sich aber auch wieder ändern. Aber ich hoffe, dass es zumindest mal bis morgen, weil wir nehmen ja heute Montag auf, morgen Dienstag kommt ja die Folge raus und hört ihr uns. Ist ja auch unser Gravel Ride mit SRAM. Das ist zumindest mal bis, dass ich mich bis dahin retten kann. Wenn nicht, gibt es morgen eine schöne WhatsApp an euch alle.
Einen schönen gelben.
Den gelben Schein. Ja. Aber dann würde ich auch gerade gerne da ganz kurz reingehen, weil wir gerade auch bei Rides sind. Ich habe quasi gerade meine Ride-Wochen. Die Paul Voss Ride-Wochen.
Nah am Volk.
Genau, nah am Volk. Wenn ihr es zum morgigen Ride heutigen Ride mit SRAM nicht schaffen konntet, weil es vielleicht auch Gravel ist, habe ich noch einen Straßenride für euch am Freitag. Und zwar, ich bin da bei Camo, so eine alkoholfreie Biermarke mit involviert und wir machen einen Ride bei Dino Cappuccino in Meerbusch, also nahe Düsseldorf, um 16 Uhr am Freitag. Da sind noch Plätze frei, 1,5 Stunden maximal, ein bisschen locker pedalieren danach, ein bisschen alkoholfreies Bier genießen. Genau, könnt ihr euch gerne anmelden, den Link, der ist auch unten dann in den Shownotes. Und genau, für Freitag 16 Uhr. Das wäre jetzt quasi erstmal, das wären meine Ride-Wochen.
Herrlich. Ja. Ich war noch nie bei Dino Cappuccino. Ich habe mir das immer vorgenommen, weil das ja auch hier um die Ecke ist, aber es ist ja so die Institution für so Coffee Rides eigentlich bei uns in der Gegend. Mich zieht es immer zum Portugiesen nach Rommerskirchen, aber bei Dino war ich noch nie. Müsste ich mal nachholen.
Rommerskirchen, wo ist denn das?
Das ist Richtung Halde.
Ah, okay. Portugiese.
Genau, das sind nicht Basti-Fragen, weil Basti geht immer zum Fosen nebenan. Der ist kein großer Portugiese-Fan, aber wirklich sehr guter Laden. Kann man auch abends schön Gambas essen und tagsüber sehr viel Kuchen und Kaffee trinken. Ist wirklich gut. Ist mittlerweile auch wirklich so ein bisschen wie, wir sagen immer, deutsche Tanke. Also alle kennen ja die Tanke auf Mallorca am Kloster in Juk. Und das ist so ein bisschen ähnlich da. Wenn das Wetter gut ist, dann pilgern alle Düsseldorfer und Kölner eigentlich so in die Richtung und trinken dann Kaffee und essen Kuchen.
Ja, aber Kaffee, wie würdest du so raten? 1 bis 10?
Ist halt,
okay.
Ist halt okay. Südeuropäischer bisschen, oh, okay. So halt.
Ein bisschen verbrannt.
Ein bisschen verbrannt, genau. Auch tendenziell so mit 110 Grad serviert ungefähr. Und für einen Espresso ist okay, aber wenn man jetzt einen guten Flat White erwartet, dann ist man da falsch aufgehoben. Aber der Kuchen und diese ganzen so Pastéis de Nata und so, wirklich top. Also kann man auf jeden Fall mitnehmen.
Das ist echt krass. Also wir gehen gleich auch ins Sportliche, aber bevor es in Girona angefangen hat, also ich habe ja da mal gelebt, fünf Jahre, fast sechs Jahre, Anfang 2010er Jahre.
Before it was cool.
Before it was cool. Genau, als da nur Pros waren. Und auf jeden Fall, da gab es die ganzen Specialty-Coffees so gar nicht. Also gab es kein Espresso-Mafia und es gab es einfach alles nicht. Und man kann es sich kaum vorstellen. Aber da hat man sich halt dran gewöhnt, immer verbrannten Kaffee, also immer viel zu heißen verbrannten Kaffee und auch verbrannte Milch zu trinken. Weißt du? Mhm. Also du kennst es ja noch so aus. Also Südspanien ist ja immer noch ganz oft so. Und das war einfach so witzig, dass hast du immer den Laden verlassen, immer mit so einem Koffeinschock. Weil irgendwie er hat noch immer mehr Koffein als so die jetzigen Kaffees, gefühlt zumindest. Und da ist immer so ein Rush, weißt du, so ein Koffein-Rush gepaart mit Zucker. Da ging es immer für so eine halbe Stunde so richtig räudig. Also wirklich so richtig dreckig für eine halbe Stunde. Das war so ein Dauergefühl. Das war dann auch die Zeit, wo man im Training angehalten hat als Profi und länger Pause gemacht hat als Rad gefahren. Ja, gut in alten Zeiten. Aber gehen wir mal rein in den kompetitiven Bereich, zumindest für eine gewisse Zeit. Wir hatten noch zwei Nachträge zu Unbound. Also du hast noch eine Frage zu Unbound und ich habe quasi noch einen Nachtrag zu Unbound. Wir hatten ja beim letzten Mal schon gesagt, dass wir haben über die Ergebnisse gesprochen und dann zum Beispiel auch über das Frauenrennen, wo ja Rosa Klöser wiederum in den Sieg gefahren ist und leider ihr Sprint so ein bisschen behindert wurde durch technische Probleme. Und sie hatte mir dann im Nachgang zum Podcast leider erst eine längere Nachricht geschickt, wo so ein paar Gründe drin stehen. Mittlerweile ist auch ein Podcast rausgekommen von ihr mit der Morgan Arguri. Kannst du sie, wie heißt sie richtig? Arguri?
Ist sie Spanierin?
Sie ist Amerikanerin.
Okay, dann maße ich mir nicht an, das zu probieren.
Ja, auf jeden Fall haben die beiden einen Podcast zusammen auf Englisch, How to Race
How She Won.
How She Won, genau. Ja. Da erzählt sie auch nochmal ausführlich auf Englisch, was da bei Unbound vorgefallen ist. Aber jetzt für euch, die da vielleicht nicht direkt reinhören wollen, hier auch mal noch kurz die Variante auf Deutsch. Also auf jeden Fall, ich habe damals das Rennen live geschaut, auch im Fernsehen. Hatte mich gewundert, warum sie so viel von vorne gefahren ist. Das hat sie wohl einfach gemacht, weil sie sich extrem stark gefühlt hat. Und sie hat halt so, wie sie sagt, so mit 150 Watt locker dahergerollt, um das Tempo so einigermaßen hochzuhalten. Weil sie halt selbstbewusst in den Sprint gegangen ist. Ja, und im Sprint hatte sie ein Problem mit den letzten vier Gängen, die durchgerutscht sind. Man sieht das auch ganz gut im Finale, wenn man sich das angeschaut hat, dass sie anfängt zu sprinten, 900 Watt Peak hat, ein bisschen über 900 Watt, und dann versucht, irgendwie einen Gang zu finden, der nicht durchrutscht. Und da hat sie dann in der Peak auch eine 157er Trittfrequenz gehabt, in dem Zuge. Leider mit einem Gang, der nicht mehr so eine hohe Geschwindigkeit zugelassen hat, mit der Trittfrequenz. Demzufolge wurde sie halt da durchgereicht und ist dann Fünfte geworden, also Letzte aus der Spitzengruppe. Im Podcast erzählst du ausführlich, was genau die technischen Probleme waren. Aber ja, ich hatte mich damals so gewundert, wir hatten so ein bisschen gemutmaßt, man konnte es sich auch denken, aber ja, da kam ein bisschen später die Bestätigung und im Nachgang sicherlich immer noch nicht so schön für sie, denke ich mal, dass sie ja da noch ein bisschen dran zu knabbern hatte. Ja.
Auf jeden Fall. Wir haben den Podcast Transparenzhinweis jetzt leider noch nicht hören können, weil er wirklich heute rauskam. Das, was man aber so rausliest, ist wirklich genau das, was Paul eben gesagt hat. Und wir hatten ja auch noch vermutet, dass es irgendwie, also am Chaincatcher kann es nicht liegen, weil die Kette hinten durchgerutscht ist. So was wir jetzt da in dem Podcast so ein bisschen quer gelesen haben, scheint sie sich auch echt super, super stark gefühlt haben, kurz vorm Sprint. Und hat dann einfach relativ schnell gemerkt, dass ja irgendwie die letzten vier Ritzel nicht funktionieren. Und sie meinte irgendwie im Ziel sah sie nicht nur wegen gefühlt irgendwie 10 oder 20 Kilogramm Matsch in ihren Augen sehr, sehr deprimiert und frustriert aus, sondern halt eben auch einfach, weil es am technischen Defekt lag und halt eben nicht daran, dass sie ja, nicht mehr fit war oder nicht mehr frisch genug war für den Sprint. Von daher super schade, aber ich meine, wird noch genug Rennen geben, wo wir eine Rosa Klöser in den Top 3 sehen, mindestens.
Ja, davon ist auszugehen, ja.
Ich verkneife mir jetzt ein Genau, weil es dazu einen Kommentar gab. Aber gehen wir mal weiter. Also,
das ist mir gar nicht aufgefallen, dass du das so... Also sagst du das so oft?
Ich sag das sehr oft. Ja, ich sag das sehr oft. Von daher Entschuldigung an den einen Zuhörer, der das geschrieben hatte, aber ich glaube, es ist verschmerzbar. Wir werden darauf achten.
Genau.
Yes, und dann hatte ich noch eine Frage, weil ich hatte das in meiner, quasi in meinen Fragen nach dem Unbound tatsächlich vergessen zu fragen, weil du es schon in einem Post einmal geschrieben hattest, nämlich, dass du für Unbound 27 wieder bereitstehst und darauf wieder Lust hast und darauf wieder hintrainierst. Und ich hatte schon überlegt, die Folge letzte Woche Stockholm-Syndrom zu nennen, also so ein bisschen die Sympathie, die man seinem Peiniger gegenüber empfindet. Eben weil du nochmal Bock hattest oder nochmal Bock empfindest anscheinend, dich bei den Rennen an den Start zu stellen, obwohl ja eigentlich auf dem Papier so, oder wenn man jetzt einfach mal so eine Pro- und eine Kontraliste aufstellen würde, ist, glaube ich, die, ich sag mal, objektive Liste an Pro-Punkten relativ schnell abgehandelt. Und ich wollte mal fragen, oder das interessiert mich einfach, was ist diese Anziehungskraft? Ist es wirklich so der, ja, beziehungsweise ich suggeriere gar nicht. Go ahead.
Ja, also ein anderer Podcast-Kollege, neben dir da Andi Stauf, der meinte, also der hat ganz viel Hate gegenüber dem Rennen. Also nicht Hate, aber so ganz viel Abneigung, weil er versteht nicht, warum das so groß ist. Und er meinte, wenn wir Europäerinnen das Rennen einfach boykottieren würden, hätte es diese Relevanz nicht mehr. Da gebe ich ihm auch recht. Weil natürlich auch viele Brands in Europa einen großen Markt haben und wenn wir da nicht hinfahren und irgendein Ami das gewinnt und niemand spricht darüber, hier drüben auch, wo einfach so, dann, weißt du, dann fehlt es irgendwann an Relevanz, natürlich nicht direkt, aber irgendwann. Aber gleichzeitig, es ist irgendwie das wichtigste Rennen. Ich würde, also Leute, die behaupten, es ist das wichtigste, da bin ich fast der Meinung, dass sie auf dem kompetitiven Bereich nicht verstanden haben, oder es rasch nicht verstanden haben, weil das wichtigste Rennen ist jetzt im Ein-Tages-Segment in Sportarten, die jetzt nicht vielleicht bei Straße, wo du Roubaix hast, wo du diese Klassiker auch noch diese Momente hast, aber jetzt im Gravel-Sport, im Mountainbike-Sport, Cyclocross würde ich immer sagen, die WM ist einfach das größte und wichtigste Rennen. Du kriegst ein Trikot, das kannst du tragen und das ist für alle, die irgendwas bis vom Radsport verstehen, die können das zuordnen. Du gewinnst Unbound, aber klar, du kriegst ein Fahrrad, das ist so lackiert, aber du kriegst kein Trikot, das ist nichts, was erstmal ersichtlich ist. Und WM ist über mehrere Sprachen hin sehr einfach zu übersetzen und Leute wissen, du bist der Beste. Ja. Bei Unbound musst du bei ganz vielen immer noch so einen Zusatz anfügen. Von daher würde ich sagen, dass das relevanteste Rennen in unserem Sport immer noch die WM ist, auch wenn viele das nicht wahrhaben wollen. Und das vielleicht auch nicht so sehen, aber rein sportlich muss man das, glaube ich, so sagen.
Ich meine gerade, also sorry, dass ich unterbreche, aber gerade, wenn man sich die Startliste anguckt zwischen den beiden Rennen, also da kann man ja analysieren, ne, wer hat wie viel UCI-Punkte. Ja. Und wenn man sieht, dass irgendwie allein bei den Frauen irgendwie vergangenen Jahre Marianne Voss, Lorena Wiebes und alle möglichen am Start standen und bei den Männern eben auch irgendwie ein Van der Poel schon gefahren ist, ein Vermeersch, ein Van Aert. Fast die ganze Cyclocross-Weltklasse fährt ja eigentlich die Gravel-WM. Das ist ja auf dem Papier alleine schon einfach die viel, viel schlagkräftigere Startliste. Von daher ist das, glaube ich, kann man die Diskussion da relativ schnell beenden. Aber klar, ist natürlich nochmal ein Punkt mit dem Trikot.
Genau, und also jetzt so zu Unbound. Ich hasse das Rennen. Ich glaube, ich habe das auch überall schon gesagt und ich wünschte mir, ich würde es mal gewinnen, mich mal hinzufahren, aber wahrscheinlich würde ich dann trotzdem auch wieder hinfahren. Aber ich muss sagen, dass dies ja das erste Mal war, dass ich nach dem Rennen gesagt habe, ich habe Lust sogar auch wieder hinzukommen. Und da war ich von mir selbst überrascht, diesen Gedanken zu haben. Weil, also erstmal natürlich, wenn du merkst, letzten Jahr habe ich irgendwie immer so ein bisschen gestruggelt mit dem Rennen. Also rein, ich war irgendwie auch, selbst wenn ich vorher richtig gut war, irgendwas in diesem Rennen hat mir immer Schwierigkeiten bereitet. Und so dieser war so das erste Mal auch bei Trackrad 360, wo ich gemerkt habe, okay, diese langen Rennen, ich habe es jetzt geschafft, mich dahin hinzubringen, dass ich da vorne mitfahren kann. Und dann hast du natürlich auf einmal auch einen ganz anderen Drive für diese Rennen. Und dazu war jetzt auch, dass dieses Jahr der Kurs, ich fand ihn tatsächlich gut und nicht so einseitig und wirklich langweilig wie die letzten Jahre. Also der hatte, was wir sonst nie hatten, so wirklich so Segmente, die du abarbeiten konntest beim Fahren. Und also auch im Kopf, so das, also ich meine, wenn du so lange Radrennen fährst, bei Tracker mache ich es auch so, dann teilst du die Rennen einfach in Segmente ein, das hast du geschafft. Weißt du, also das sind einfach immer so Schnittstellen und das hattest du sonst bei Ambra eigentlich nie, weil es immer gleich aussah und wie war es auch egal, in welche Richtung du gefahren bist ungefähr. Und das war jetzt dieses Jahr das erste Mal nicht mehr so und das hat irgendwie irgendwas in mir ausgelöst und ich habe jetzt Lust, nächstes Jahr dahin zurückzukommen. Ja. Ich kann dir nicht genau sagen, warum, aber sicherlich ist das eine, dass man sieht, man kann mitfahren, plus die Strecke war wesentlich attraktiver als die letzten Jahre. Ich bin jetzt schon 5-mal gefahren, ne? Also und meine, wenn du auf die Resultate schaust, sieht das echt nicht gut aus. aber ja, irgendwie komme ich immer wieder zurück oder will ich sogar auch zurückkommen. Ja.
Ist das vielleicht auch so ein bisschen Euro-Gravel versus US-Gravel? So, den zeigen wir es mal, dass wir es eigentlich besser können?
Nee, das hatte ich noch nie die ganze Zeit. Also diesen Fight, weil ich sehe ja den Unterschied. Ich glaube immer nur, dass viele Amis gerade, weil die Kritik kommt ja ganz oft aus Amerika, dass die nicht wissen, was Eurogravel ist und wie vielseitig der ist und wie anders die Gegebenheiten hier einfach sind. Die denken, dass wie sie es machen, so muss es überall sein, was aber einfach nicht möglich ist. Und deswegen, ich hatte da noch nie so diesen inneren Wettkampf, so den Amis irgendwie zu zeigen. Ich meine, jetzt gerade, ganz ehrlich, wenn du Ambon gewinnen willst, da musst du alle schlagen, aber Amerikaner sind dann nicht das Problem, was du hast, sondern es sind dann eher die Leute, mit denen du hier auch in Europa die ganze Zeit durch die Gegend fährst.
Ja, ja. Ja, ich hatte witzigerweise die Tage, war ja auch, oder nach Anbauen war ja auch Tulsa, dieses Rennwochenende und da entbrannte dann irgendwie die Diskussion, aber halt im Rundstreckenbereich. Also ne, sie nennen es ja immer Crits, auch wenn es keine Crits sind, aber es sind halt irgendwie Rundstreckenrennen und dann kam Kempten darüber und hat halt dafür, dass sie dann irgendwie mit Jetlag da am Start standen, dann irgendwie doch wieder ziemlich abgerissen oder ziemlich gut performt und dann haben sich dann irgendwie wieder Amerikaner in den Kommentaren aufgeregt von wegen, ja, bla bla bla, auch dieses Nocturne in London, was jetzt gerade war am Wochenende, dieses Rundstreckenrennen, was auch übrigens richtig geil gebroadcastet wurde, also da kann man sich auch mal Highlights von angucken, das sieht echt komplett krass aus, wie die durch diese Häuserschluchten fahren. Aber da war halt auch in den Kommentaren so von wegen so, ihr wisst nicht, wie man richtige Rundstreckenrennen macht und pipapo und ohne die USA wäre das nur halb so groß und ich finde immer, das ist auch so ein unnötiger Beef oder auch zum Teil so ein einseitiger Beef, der da manchmal entsteht. Und am Ende des Tages, na, du hast es schon richtig gesagt, das Anforderungsprofil, um manchmal so einen Anbauen zu gewinnen, ist auch ein komplett anderes als irgendwie in 3 bis 4 Stunden europäisches UCI-Rennen zu gewinnen. Ne? Auch wenn da am Ende des Tages stehen dieselben Leute auf dem Podium, weil sie absolut die Stärksten sind, aber das Skillset, was du brauchst, ist dann doch irgendwie wieder ein anderes. Ich finde, es würde wahrscheinlich beiden Seiten mal gut tun, wenn sie die jeweils anderen Rennen auch fahren würden und nicht nur bei Instagram kommentieren würden.
Ja, aber das ist so viel einfacher, das einfach nur zu kommentieren.
Das stimmt. Ja. Aber noch eine Sache, die ich mir tatsächlich schon länger auf meine Fragenliste aufgeschrieben habe, die gerade, glaube ich, ganz gut passt. Du hast gesagt, du brichst dir das Rennen immer in einzelne so Untersegmente runter. Hast du einen Ohrwurm am Race Day? Weil ich habe das Phänomen immer, dass ich an den Start gehe und egal wie lang das Rennen ist, habe ich einen Ohrwurm, der meinen Kopf nicht verlässt und selbst wenn ich mit Puls 190 irgendwo durch die Gegend heize, summe ich die ganze Zeit irgendwelche oder habe diesen Track in meinem Kopf und es ist immer irgendwas anderes, aber er bleibt immer für den ganzen Tag. Oder ist das ein Phänomen, das nur ich habe?
Nee, ich glaube, das ist weit verbreitet. Also ich habe das auch. Ich erinnere mich so an 23, als ich ein ziemlich gutes Jahr hatte, da hatte ich immer den gleichen Song. Das war immer, das war von Seal, Fly Like an Eagle. Und ich habe, also seitdem, das war das erste Jahr, wo ich das irgendwie auch so hatte. Und ich weiß, wenn ich es nicht habe, habe ich keinen guten Tag. Ja. Also ich kann es auch an meine Performance oder meine Performance verknüpfen. Und da kommen wir vielleicht auch gleich zu den UCI-Rennen, die stattgefunden haben. Und da hatte ich es zum Beispiel nicht. Und da wusste ich schon, da stand ich am Start und habe danach gesucht. Habe versucht, vielleicht eben noch irgendwas mitzunehmen, weil am Start läuft ja auch Musik. Aber es blieb nichts hängen. Und da wusste ich, okay, gut, das, also heute, heute kein guter Tag. Nee, ich glaube, das haben viele. Und ich finde das auch ein krasses Phänomen, weil ich habe, ja, wie du schon sagst, selbst wenn man am Limit ist,
ja,
fängt mal an, dann einfach so zu singen, mhm, also innerlich im Kopf. Und das ist so, das ist eigentlich voll interessantes Phänomen. Also ich, ja, ich würde da gerne mal, vielleicht kann uns ja einer auch dazu eine Nachricht schicken, der sich damit auskennt.
Ja, Dr. Rösser. da mal in die Forschung reingehen.
Ja, oder ich meine, irgendjemand, der Psychologie studiert hat und irgendwie die Zusammenhänge sieht oder was weiß ich. Also ich finde das auf jeden Fall auch, ja, krass. Weil das ist wirklich so, ich kenne mehrere Leute, bei denen das so ist.
Ja, ja, bei mir ist es auch echt immer nur so, meist so ein, so ein, zwei Absätze oder ein, zwei Verse, also halt wirklich nur, wahrscheinlich am Ende sind es irgendwie 8 bis 10 Wörter, die aber komplett auf Repeat in meinem Kopf laufen. Und vielleicht ist die Erklärung einfach auch nur, okay, man fährt sich einfach jegliches Denkvermögen aus dem Körper raus und ist nicht zu mehr imstande nachzudenken. Und deshalb wird halt sowas auf Repeat einfach abgespielt, weil man zu mehr nicht imstande ist. Aber vielleicht steckt da irgendwas, ja, Tiefenpsychologisches dahinter. Auf jeden Fall interessant.
Ja. Genau, weil ich es kurz angeschnitten habe, dann lass uns mal reingehen in den Ergebnisdienst, einen kleinen Ergebnisdienst nur, weil mittlerweile gibt es ja auch so viele Rennen im Gravel-Bereich. Das ist auch so krass, wenn ich zurückdenke, als ich angefangen habe, so irgendwie in 21, ja, hast du, also da irgendwas davon rennen zu können, war schon schwierig. So. Mhm. Und wie das seitdem sich entwickelt hat, klar, wir sind mittlerweile in 26, aber die Vielzahl an Rennen, dass damit, also da war ja irgendwann 22 so mit den UCI-Rennen, die dann aufkamen. Und da war ja jedes Rennen irgendwie so wichtig. Mittlerweile sind es ja so viele UCI-Rennen, dass du ja gar nicht mehr mitbekommst, wer welches Radrennen überhaupt gewonnen hat.
Ja.
Und also, weil es gar keine News mehr auch so richtig ist. Außer es jetzt irgendwie ein großer Name war da und gewinnt oder es war ein sehr gut besetztes Rennen generell. Oder es gibt dann so ein paar Rennen, so wie Querlog, Wörthersee, Serie of Free Rides in Deutschland, die einfach so für sich schon irgendwie so einen gewissen Namen haben und dann gibt es da irgendwie Berichte zu. Aber sonst, ey, das ist ja die Fülle mittlerweile an Rennen. In Deutschland passiert ja auch viel mit der German Gravel League, wo wir auch demnächst nochmal irgendwie drauf zu sprechen kommen. Von daher, ja, es gibt immer mehr Rennen, was ja auch gut ist. Gleichzeitig fängt man auch langsam an, ein bisschen Überblick zu verlieren. Ja,
ja, total. Wir hatten jetzt vor kurzem, vielleicht sprechen wir einmal kurz über Rancho und Milo und dann können wir nochmal in dein letztes Rennen reingehen danach, was in Polen war. Beim Rancho, bei den Frauen gewinnt Rosa van Dorn, Morgan Aguirre, jetzt habe ich mich doch hingerungen, ihren Namen auszusprechen, auch wenn es wahrscheinlich falsch war, und Axel Dubot-Prévot. Ist das eigentlich eine Schwester von ja. Pauline Ferrand-Prévot? Ja, ist es.
Das ist die Schwester von Pauline, ja.
Oh,
genau.
Interessant.
Und sie ist mit dem Hugo Trichot zusammen.
Trichot. Ah, ja. Okay. Kleine Welt, genau, da schließt sich der Kreis.
Ja.
Yes.
Ja.
Und bei den Männern gewinnt Matswitz Schmidt vor Kevin Kuhn und Julian Simons wird Dritter. Genau, Kevin Kuhn, auch bekannter Crosser, aber auch nur mit 5 Minuten Abstand auf Matswitz Schmidt. Also auch da scheint er wohl wieder echt eine Riesenlücke rausgefahren zu haben. Denn die ganze, eigentlich bis zum 6. Platz fahren alle so um die 5 Minuten ins Ziel. Also da scheint Mats wieder in einer eigenen Liga unterwegs gewesen zu sein. Ja, hast du was vom Rennen gesehen oder mitbekommen?
Das ist auch irgendwie so, es gibt, das war ja Rancho bei Trucker, also vom gleichen Veranstalter wie Trucker, also Klaasmak, den gehört ja diese Gravel Earth Series, einige von den Rennen veranstalten die selber, wie unter anderem Rancho. Und ja, keine Ahnung, also es ist so, irgendwie, das finde ich in der Gegenstadt, die mega schön ist, aber ja, es ist halt so, ja, es ist halt irgendwie so eine, es ist halt da und es ist gut besetzt, aber ja, das, weißt, also das löst halt gar nichts in mir aus. Es löst nicht in mir aus, ich will da jetzt hinfliegen und Radrennen fahren. Was ich meine, weil das ist so, da kommt gar keine Emotion auf bei diesem Rennen. Ich glaube, die versuchen das auch so ein bisschen künstlich irgendwie groß zu machen, das Ding. Es war in den letzten Jahren immer das Abschlussrennen von der Gravel Earth Series. Das heißt, du musstest auch teilnehmen, um gewertet zu werden.
War auch mal UCI-Rennen, ja, ne? Ein paar.
Genau, in dem ersten Jahr, da bin ich da auch gefahren.
Mhm.
Genau, wie gesagt, die Gegend ist mega schön, das ist so, ja, ich glaube so 2 Stunden weg von Barcelona, irgendwo da im Hinterland, also ist auch mega nice. Aber ja, Ich habe es jetzt nicht direkt verfolgt. Ich habe zwischendurch mal so ein paar Instagram-Updates mir angeschaut und darauf gewartet, bis Mats allein unterwegs ist. Da kam dann irgendwann und ja. Von daher, ja, das zu erwartbare Resultat kam dann am Ende raus.
Ja, auf jeden Fall. Genau, dann können wir einmal weitergehen zum Rennen in Milo. Da hatte ich die Ergebnisse, die waren leider noch nicht auf Pro Cycling Stats online, also kleiner Rüffel an den Veranstalter. Aber auf Instagram findet man das.
Das auch, auch ganz kurz, wo du es gerade ansprichst. Ich finde es krass, dass wir in 2026 das immer noch so ein Hackmack ist, so Ergebnisse zu suchen.
Ja.
Also da kann auch, also du fährst ja übers Ziel und die machen eine Siege, und das heißt, das Ergebnis gibt's ja. Das publish das doch einfach also das muss so ein Easy Access dafür geben. Also es muss so möglich sein, dass du auf die UCI Gravel World Series Seite gehst und dass, wenn du auf Ergebnisse gehst, das Ergebnis schon mal dasteht. Also da muss es so eine automatische Schnittstelle geben, oder? Also so schwer kann das nicht mehr sein.
Ich habe mich vor einer Woche für unser Heimrennen vom RSC Nievenheim angemeldet. Kleine Werbung in eigener Sache. Und da ist mir aufgefallen, Radrennen und IT oder digitale Infrastruktur ist kein gutes Match auf jeden Fall. Also sei es auf Landesverbandsebene oder auf BDR oder German Cycling-Ebene, aber anscheinend auch bei Gravel-Rennen von der UCI scheint irgendwie nicht so gut zu passen, warum auch immer. Aber bei Pro Cycling Stats kann man, glaube ich, auch als normaler User Ergebnisse eintragen. Vielleicht findet sich ja ein User mit Langeweile, der das dann eigenhändig nachträgt in Verantwortung für die Veranstalter. Genau, und da schließt sich dann wieder der Kreis, denn Hugo Dreschou gewinnt dann das Milo Gravel Rennen bei den Männern. Und der Crosser von Alpecin oder der Cyclocross-Profi von Alpecin, Jente Michels, wird Zweiter und Toby Perry wird Dritter an der Stelle. Und während du vielleicht kurz was dazu sagst, kann ich auch einmal kurz die Top-Liste der Frauen recherchieren, weil das, wie gesagt, auch ein bisschen schwierig ist bei diesem Rennen.
Ja, genau, also ich habe das Rennen auch da so ein bisschen über Instagram verfolgt, weil was anderes war nicht möglich. Roman Bardet war am Start, waren auch ein paar gute Deutsche am Start. Was mit Bardet passiert ist, weiß ich am Ende nicht. Ich habe jetzt auch das komplette Resultat noch nicht gesehen. Das heißt, ich weiß auch nicht, wo er gelandet ist. Der war eigentlich in Führung liegend und irgendwann nicht mehr. Er hat jetzt auch dazu nichts irgendwie weiter geschrieben. Ich kann mir vorstellen, dass der vielleicht einfach einen Platten hatte. Oder auch mal wieder eine Felge kaputt gemacht hat, weil das passiert bei ihm leider öfters. Also zumindest wäre es nicht das erste Mal dieses Jahr, sagen wir mal so. Und ja, von daher, mehr habe ich leider dann aber auch nicht mitbekommen.
Genau, ich habe es jetzt, rausgefunden.
Bei den Frauen weiß ich nur, dass Sophie Wright einen unglaublich großen Vorsprung hat. Also ich glaube, die hätte genug Zeit, sich zu duschen, zu essen und Siegerang zu machen, bevor die zweite und dritte Ziel kommen ist.
Ja, und wir können leider auch nur die Platz 2 oder die Frau auf Platz 2 nachreichen. Das ist nämlich Sophia Sugar. Und sie macht Platz 2 oder erreicht Platz 2. Leider stellt der Veranstalter keinen Platz 3 zur Verfügung. Von daher müssen wir damit alle leben. Aber ist ja auch ein Rennen, was du schon gefahren bist. Ne? Und
nee, bin ich noch nie gefahren.
Echt? Dann habe ich es.
Nee, ich wollte da mal fahren, aber es liegt so ungünstig. Also es ist halt immer so in diesem Zeitraum. Letztes Jahr wollte ich es fahren, dann bin ich aber dafür in Dänemark gefahren, weil das aus Berlin, wo ich damals auch gelebt habe, dichter war. Und du musst halt nach Marseille, glaube ich, fliegen oder irgendwo anders hin und dann nochmal 2 Stunden Auto fahren. Also es ist ja also logistisch nicht so einfach. Und vor allem, gerade wenn du aus den USA zurückgekommen bist, du eigentlich keinen Bock mehr hast, wieder auf irgendwie so großartig reisen. Ist das immer so ein bisschen pain in the ass. Ja. Ja. Weil ich glaube, die Region, die kenne ich halt, ist halt mega schön. Also das ist wirklich geil da.
So ein bisschen Pyrenäen-Vorland, ne? Also,
genau, ja. Genau, ja. Ich bin da auch schon ganz viele Straßenrennen gefahren und so, aber ja, Gravel bis jetzt noch nicht, leider.
Ja. Was meinst du, du bist gerade kurz drauf eingegangen, jetzt springen wir nochmal kurz zurück zum Männerrennen. Was meinst du, woran liegt es, dass Bardet ein schlechtes Verhältnis zu seinen Felgen hat?
Naja, fährt eigentlich auch immer relativ große Reifen, also breite Reifen. Ich weiß nicht, aber das ist gerade eine Vermutung, ne? Also, weil er war nicht mehr irgendwo zu sehen und Ja, also Platten, das ist auf jeden Fall jetzt schon häufiger ein Thema gewesen. Auch letztes Jahr schon, als er angefangen hat zu fahren. Ich weiß nicht, vielleicht fährt er zu wenig Luftdruck. Ich kann es dir nicht sagen. Also er hat ja auch eine, ich weiß nicht, ob er eine Mountainbike-Vergangenheit hat, aber der, ich weiß, dass er auch noch als aktiver Straßenprofi Mountainbike-Rennen gefahren ist. Am Ende des Jahres immer. Zum Beispiel das Ding der Roc d'Azur und so. Und da war er auch eigentlich immer gut unterwegs. Das heißt, er kann schon auch Radfahren. Als er vielleicht ein bisschen zu viel riskiert, was Luftdruck angeht, keine Ahnung. Aber ja, wie gesagt, wir wissen einfach auch nicht, was jetzt war, weil weder der Veranstalter hat es gesagt, noch er hat irgendwas dahingehend gepostet. Die einzige News, die ich zu ihm jetzt irgendwie mitbekommen habe, ist, dass er wohl als Berater irgendeiner beratenden Rolle zu Decathlon zurückgeht, zu dem Team, wo er ja mal als Straßenprofi auf, also dem vorherigen Team, Arjun Desai hieß das da, damals noch, um irgendwie Paul Sexas ein bisschen Guidance quasi zu geben. Bin ich mal gespannt, ob das stimmt, und wenn es stimmt, wie weit das seine Gravel in Anführungsstrichen Karriere beeinflusst oder ob ihm das einfach ein bisschen egal ist. Ja?
Und vor allem, ob Paul Sexas denn überhaupt noch bei Decathlon bleibt und er da viel coachen kann. Aber das ist ja...
Das ist ein Besenwagen-Thema.
Das ist ein Besenwagen-Thema.
Für einen Straßenbesenwagen.
Genau, richtig.
Für die Straßenreifen, genau.
Yes. Aber dann gehen wir doch mal weiter zum Rennen in Polen, das du auch gefahren bist. Das ist schon eine Woche her, oder beziehungsweise ein bisschen mehr als eine Woche her, zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ich habe es dir ja so ein bisschen ans Herz gelegt und hatte dann leicht schlechtes Gewissen, dich dahin zu schicken. So mehr oder weniger blind. Genau, ich gehe einmal kurz über die Ergebnisliste der Frauen. Da gewinnt Wendy Osterwout von Pass Racing vor Irina Lützelschwab und Romy Kasper, die Dritte wird. Genau, und die Top 5 bzw. Top 6 machen dann noch Claudia Czabok und Judith Kral vom Rose Racing Circle und Jade Treffeisen, die ja auch bei Canyon All Terrain fährt komplett. Also auch da echt sehr interessantes Podium und ja, sehr cool, da auch einige bekannte Namen so aus der Dachregion, sagt man immer, zu sehen. Genau, ich habe es dir angepriesen, dass es ein eigentlich ganz cooler Kurs ist, so mit einer Mischung aus Double Track, ein bisschen technisch, aber auch irgendwie eine gute Mischung aus vielen Anstiegen, aber auch irgendwie gut rollendem Untergrund. Aber ich muss dazu auch sagen, ich bin das Rennen vor 3 Jahren gefahren, glaube ich, zusammen mit einem Kumpel. Und soweit ich weiß, haben die auch relativ oder ein bisschen was geändert im Kurs, aber die Region ist dieselbe geblieben. Ich habe so ein bisschen gleichgesetzt mit Hufalies, also diesem sehr berüchtigten Rennen in den belgischen Ardennen, was auch schon für die eine oder andere defekte Felge gesorgt hat. Und genau, ich bin echt gespannt, was du vom Rennen erzählst. Ich kann mich noch daran erinnern, mir ist auf jeden Fall damals der Lenker durchgerutscht, weil die Abfahrten so rough waren, oder beziehungsweise eine Abfahrt, die drin war, war super rough. Damals waren viele noch auf 40er-Reifen unterwegs. Ich glaube, ich hatte damals... Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich auch 40er hatte oder 45er, was auf jeden Fall viel zu wenig war für den Kurs damals. Und ein legendäres Bild, der so ein bisschen dieses frühe Stadium der UCI-Rennen ganz gut zusammenfasst, ist, dass am Vorabend des Rennens haben, glaube ich, drei Mitarbeitende des Veranstalters auf so einer Skipiste, weil das Rennen startete damals an so einer Skistation, so einem Skilift, und die haben dann auf einer Skipiste so eine quasi einen Trail mit einer Spitzhacke reingehämmert, und dann mussten sie so eine kleine, ja, so einen Bachlauf überbrücken und haben da einfach eine Europalette zwischen gedonnert, darüber einen Teppich gelegt und haben dann gesagt, ja, das ist unsere Zieleinfahrt. Und dann ist man echt über diese Skipiste schräg rübergefahren und dann noch mit einer wirklich 180-Grad-Kurve bergab ins Ziel reingefahren. Und das Rennen war schon so ganz, ganz gut sketchy, hat aber irgendwie wieder auf eine absurde Art und Weise Bock gemacht. Und das Ziel hat dann nochmal ein bisschen was oben drauf gesetzt. Und genau, Anton Albrecht gewinnt dieses Jahr. Ein relativ junger Fahrer erst 29, glaube ich, auch gar nicht mehr so jung, auf jeden Fall jünger als wir beide. Und vom Team P&S Benotti, wenn mich nicht alles täuscht, vor Peter Wakoc.
Nee, nicht mehr.
Nicht mehr?
Der fährt da nicht mehr.
Ah, okay. Nee. Dann Fake News, sorry. Und Philipp Adel komplettiert das Podium. Genau, und du wirst Sechster. Erzähl uns von deinem Tag. Wie war's?
Ja.
Habe ich dich ins Verderben gestürzt?
Ja, habe ich mich, glaube ich, selbst. Also erstmal Glückwunsch an Anton Albrecht. Also das war, ich habe den ganzen Tag nicht gesehen, bis wir dann an so einem 20-Minuten-Anstieg gekommen sind, wo er dann knapp Hälfte des Berges an uns, an unserer Spitzengruppe vorbeigeflogen ist. Wo ich dann dachte, okay.
Fly Like an Eagle spielte da bei dir im Kopf.
Ja, der hat auf jeden Fall Fly Like an Eagle gemacht. Das war so, ist so oben raus, dass wir, ich dachte, er ist vorbeigefahren, dachte, okay, gut, wenn wir jetzt auf Sichtweite behalten, können wir ihn vielleicht nochmal zurückholen. Aber der war auf Sichtweise und irgendwann nicht mehr. Oder in Sichtweite und ja, mega stark, verdienter Sieger. Ich kenne den, ich weiß, dass er schnell berghoch fahren kann und hat er da auf jeden Fall ausgespielt. Wenn wir nachher auch zur deutschen Meisterschaft kommen, ist auf jeden Fall jemand, den ich jetzt nach der Leistung ziemlich ernst nehme. Also habe ich ja vorher auch schon, aber den sollten sie auch anderen ziemlich ernst nehmen. Weil der kann schon sehr, sehr schnell berghoch fahren. Das ist halt so ein, das ist so ein klassischer, also kennst du diese Fahrer, die das einfach richtig gut können? Mhm. Ja, das ist so eine, das ist so richtig so unangenehm,
ja.
Da, wo du weißt, da kannst du nicht mitfahren.
Ja.
Also, jetzt, ich komme gleich dazu, wie mein Tag war, aber selbst wenn ich, wenn ich jetzt an dem Tag nicht das Problem gehabt hätte, was ich da hatte, dann hätte ich nicht mitfahren können. So. Ja, für da erstmal riesen Glückwunsch und denke mal, wir sehen uns bei Deutschland. Aber jetzt zu meinem Rennen. Also ich habe eigentlich alles gemacht wie immer, aber irgendwie habe ich am Morgen des Rennens auf einmal Durchfall bekommen.
Oh, scheiße.
Also so wirklich. Ja, sprichwörtlich. So, wirklich ja. So, es war alles okay, bis auf einmal nicht mehr okay war. Und es ist so wirklich out of the blue. Es gab keinen Grund. Ich habe nichts anders gemacht den Tag vorher. Auf einmal war der da. Und ich habe auf jeden Fall gut Gewicht gemacht da vom Rennen. Und hab das richtig, also habe von Anfang an gemerkt, das ist heute kein Bein. Also es ist so ein richtiges Quäl-dich-Bein. Mhm. Ich wusste, das wird ein scheiß Tag. Und ich hatte keinen Song im Kopf, wie eben gerade schon besprochen. Der wusste ich auch, das wird nichts. Ja, ich habe mich durchgequält. Also ich bin immer vorne gefahren, habe mich für so ein bisschen Rennen bis zu bestimmen, habe mir so eingeredet, mach das Rennen jetzt hart, weil ich eigentlich besser bin, weil alle so ein bisschen müde sind. Also ich baue nicht so krass ab normalerweise. Aber ich würde auch sagen, dass ich zum Ende hin auch immer noch gut war, auch von den Wattwerten, weil es ist immer noch ein sehr gutes Rennen von mir. Aber es hätte viel besser sein können. Ich war einfach leer von Anfang an, ich habe 140 Gramm pro Stunde dann genommen, habe gehofft, dass das irgendwie so ein bisschen was ausgleicht, aber das Rennen war einfach auch so intensiv, wie diese Rennen jetzt immer sind. Es waren auch sehr viele tschechische Straßenfahrer da, demzufolge. Es ist was halt krasses, weil du merkst halt auf einmal, wenn dann mehr Mix drin ist, also nicht so. Also wenn ich gegen Gravel-Fahrer fahre am Berg, die auch gut am Berg sind, das ist ein anderes Berghochfahren als gegen Straßenfahrer am Berg. Also der Rhythmus ist ein anderer, weißt du? Also die Dynamik, wie wir fahren, ist ein anderer. Und sicherlich kommst du mehr entgegen, nur mit Gravel-Fahrern am Berg hochzufahren, die auch stark sind, weil es ein anderer Rhythmus ist, als jetzt irgendwie mit, in dem Fall Straßenfahrern auch. Aber das Rennen war mega schwer. Ich glaube 2600 Höhenmeter auf knapp 120 Kilometer. Und demzufolge, ich bin um Platz 2 gefahren, bis zum letzten Anstieg, aber ich konnte Wackotsch nicht folgen und dann ging es noch um Platz 4 mit meiner Gruppe. Da hatte ich so einen kleinen Hänger in der Abfahrt, ist mir meine Schaltung hat nicht mehr funktioniert. Wahrscheinlich durch die Schläge, also weil die Abfahrten waren immer noch grob, ja. Komme ich gleich zu. Und dann, ja, habe ich dann auch gesagt, ey, ich hatte auch wirklich so ein bisschen so im Kopf auch so, oh Mann, ey. Haben wir den Sechser reingerollt. Am Ende, ich hatte so paar Tage vorher mir auch überlegt, das Rennen nicht zu fahren. Habe mich dann erst wirklich am Tag vor dem Rennen auch morgens entschieden hinzufahren. Wurde ich zu Hause überredet. Was am Ende auch gut ist, weil ich bin momentan oder war vor dem Rennen führender dieser UCI-Ranking, in diesem Gravel World Series-Ranking. Und dachte, okay, selbst wenn es nicht so gut läuft, ein paar Punkte mitnehmen, wenn ich schlecht die Führung irgendwie behalten oder ausbauen. Weil das jetzt irgendwie schon so ein kleines Ziel ist, vielleicht diese Rennserie zu gewinnen. Und deswegen war es gut, jetzt auch hinzufahren. Und sechster Platz am Ende. Also für einen schlechten Tag ist es immer noch okay, würde ich sagen. Von daher ist es schon, das ist schon gut. Aber zur Region mega schön.
Ja.
Also wirklich traumhaft. Aber wo die uns halt zum Teil lang geschickt haben, jetzt gar nicht technisch, aber du bist da halt, fährst ja mitten durchs Wandergebiet und da ist kein Motorrad vor dir und da weiß auch niemand, was du da eigentlich gerade auf deinem Fahrrad machst. Mhm. Du hast halt dann Wanderer und Leute, die auf irgendwelchen E-Bikes unterwegs sind, sie halt wundern, dass du da in der Gruppe von bekloppten Sekten mit 60, 70 km/h runterfährst durch so einen Nationalpark. Ja. Und das war echt gefährlich. Weil die Leute sind auch nicht weggegangen. Du hast richtig gemerkt, wie die pisst waren. Mhm. Und der war stehen geblieben. Und das war schon sketchy zum Teil. Da habe ich mich echt gefragt, was wir hier eigentlich gerade machen. Ey.
Krass.
So Zieleinlauf und sowas ist alles easy, mhm. aber so zwischendrin war schon, ey, da dachte ich, also das hätte man schon mal besser kommunizieren können, dass jetzt hier ein Radrennen stattfindet.
Ja. Krass, weil ich muss tatsächlich sagen, ich bin da angereist, wie gesagt, es war glaube ich 24, wenn mich nicht alles täuscht, 23 oder 24 und man hört ja so, oder ich habe dann aus zum Beispiel vom Krachen gehen Podcast dann auch mal irgendwie so Stories über so ja Rennen irgendwie in Polen oder in Tschechien gehört, wo man sich dann denkt, ja okay, oh Gott, was erwartet mich jetzt hier, dass man dann irgendwie quer durch irgendwelche offenen Baustellen geschickt wird oder wie auch immer. Und ich war damals dann zusammen mit dem Kumpel, mit dem ich da war, waren wir eigentlich total positiv überrascht. Jede Kreuzung war von jetzt nicht nur so von freiwilligen Helfenden abgesichert, wie es hier ja gerne mal der Fall ist, sondern wirklich von Offiziellen. Also du hattest entweder Leute von der Polizei, vom, ich glaube, das wahrscheinlich das Pendant zum technischen Hilfswerk oder von der Feuerwehr abgesichert. Also das fühlte sich schon wirklich so an, als wäre das ein Rennen gewesen, was da vor Ort irgendwie auch einen hohen Stellenwert hat in der Region. Und deshalb war das für mich auch echt immer so ein Rennen, wo ich Leuten immer gesagt habe, ey, wenn du irgendwas suchst im Sommer, was du fahren möchtest und wo du noch nicht warst oder wo noch nicht so viele Leute sind, schau dir mal Polen an, weil die Gegend ist echt super, super schön. Und es ist auch gar nicht so die brutale Gurkerei, wie das jetzt zum Beispiel irgendwie nach Südfrankreich oder irgendwie nach Italien der Fall ist, sondern das ist eigentlich ganz gut.
Von uns hier drüben ist schon richtig weit.
Findest du? Also ich bin mit meinem Kumpel da, auf dem Rückweg, das waren halt 7 Stunden, klar, ist immer noch eine lange Autofahrt, aber ich finde es immer so, wenn du irgendwie über die Alpen fährst oder nach Südfrankreich, ne, wo es dann Richtung 10 Stunden geht,
ja, klar.
Das ist dann brutal. Ja. Und du fährst halt den Großteil in Deutschland, heißt irgendwie da so durch Thüringen.
Freie Fahrt für freie Bürger,
richtig,
ne?
Richtig, so wie es sich gehört. Nee, dann halt durch Thüringen durch und so.
Ja, genau. Also nee, es ist schön, war es schon, aber ich fand es wirklich teilweise sketchy. Mhm. Und du brauchst auf jeden Fall, eigentlich brauchst du 50er Reifen.
Ja.
Also 45 ist eigentlich schon zu klein.
Ja.
Und ist schon rough zum Teil. Musst schon richtig Augen zumachen. Aber landschaftlich natürlich schön, aber es war echt, also ich fand es wirklich zum Teil ein bisschen, ein Ticken zu sketchy, hätte man ein bisschen mehr machen können. Ja, aber wie gesagt, das, klar, wenn man jetzt irgendwie, ist es schön, also das ist so, ich bin, also was das Witzige ist, ich kenne das auch noch, also früher als ich in Polen Radrennen gefahren bin, das ist wirklich schon lange her, da war es wirklich so, da hattest du Schlaglöcher, da bist du drinnen verschwunden. Mittlerweile sind ja die polnischen Straßen echt richtig gut, ja. Egal wo,
ja.
Zum Großteil, aber das hast du jetzt in den Wäldern da, du hast so richtig gut Waldwege und auf einmal sind da Schlaglöcher und denkst dir, wo kommen denn die her? Und weil da hat es vorher so viel auch geregnet. Das heißt, es waren so richtige Pools einfach auch oder so kleine Seen. Mhm. Und das war echt, also das war so komplett absurd. Du fährst da so am Anfang runter und du bist eigentlich nur dabei, irgendwelchen Schlaglöcher aufzuweichen, weil die es nicht so wie bei uns, wo mal so kleine Kuhlen sind, wo du durchfährst, also Feldwegen, sondern es waren richtige Löcher, ja. Weißt du? Also wo du dann auch schon richtig was kaputt machen kannst. Also da war schon eine Experience. Also dieser Trip, irgendwie abends 18 Uhr ankommen, nächsten Tag Radrennen und dann direkt wieder zurück. Mhm. War auf jeden Fall auch ein Erlebnis. Aber ja, klar. Also wenn ihr irgendwo Mitteldeutschland, Ostdeutschland natürlich perfekt, ich glaube sogar auch Bayern unten ist auch immer noch gut, kommt auf jeden Fall mitnehmen. Also das kann man schon mal machen.
Ja. Ja, vor allem, ich finde die Mischung echt super gut. Also wir hatten damals noch so ein sehr kurz vorm Ziel, was ich auch irgendwie total cooles Feature fand, nochmal so einen echt anspruchsvollen Single Trail drin, der war nicht quasi sehr felsig oder so, also jetzt nicht irgendwie materialmäßig anspruchsvoll, sondern wirklich einfach technisch anspruchsvoll. So ein bisschen wie diese Mountainbike-Trails in Holland und Belgien, die durch den Wald gehen und die sich wirklich so sehr flowig fahren lassen. Und das war nochmal so ein echt selektives Element kurz vorm Finale und das hat echt riesig Spaß gemacht, muss ich sagen. Und du hattest aber trotzdem echt so die ganze Bandbreite, eigentlich, die der Gravel-Sport so abverlangt, wurde da quasi einmal abgetestet. Von daher echt sehr cooles Rennen auf jeden Fall. Genau. Ich glaube, wenn wir beim Strecken, über Strecken sprechen, könnte sich eine Überleitung anbieten, oder?
Wenn ja, genau. Ich sehe schon, du bist der Überleitungsking jetzt. genau, also wir haben auch in der Einleitung gesagt, dass die zweite Saisonhälfte bricht an und eins der ersten Highlights für mich, eventuell auch für dich, steht schon relativ zeitnah an, und zwar die Deutsche Meisterschaft im Rahmen des Rad am Rings 2026, des Gravel-Renns. Und ja, das findet eigentlich jetzt schon in einem gut, ja, vielleicht für heute noch so 5 Wochen ist das, und zwar vom 24. bis zum 26. Juli findet der Rad am Ring statt. Gibt es verschiedene Wettbewerbe auf der Straße, wer kennt es nicht, 24-Stunden-Rennen und all diese Dinge, aber für uns ist Gravel-Rennen relevant, wo ich ja auch so ein bisschen involviert bin, habe da letztes Jahr auch das Gravel-Rennen gewonnen. Ich habe jetzt, nachdem ich letztes Gravel-Rennen da gewonnen habe, habe ich, ich will jetzt nicht irgendwie rumprotzen, aber ich habe quasi über Rad am Ring das UCI-Rennen schon mal gewonnen. Dann einmal, da gibt es ja diese Ein-Tages-Rennen.
Mhm.
Ne, also
die Bundesliga-Rennen.
Diese Serie oder so, auch.
Oder?
Nee, nicht Bundesliga. Dafür die ist es sowas wie Gran Fondos, weißt du?
Ja, so die immer 150 Kilometer lang sind.
Genau, ja. Davon habe ich eins gewonnen, aber ich glaube nicht die lange Strecke, sondern die 100er oder irgendwie so irgendwas. Und ich habe das 24-Stunden-Rennen im 8er und im 4er schon gewonnen. Ja.
Wann?
Und Gravel-Rennen.
Also, ja? Ich finde auch eine Sache, falls man das noch nicht gemacht hat, 24-Stunden-Rennen am Nürburgring ist auch insane geil. Also es ist wirklich die beste Mischung aus Festival und, also unbezahlte Werbung an der Stelle, aber wirklich, ich habe es zweimal gemacht und es ist so geil, diese Stimmung da, wenn du da auf diesem wirklich legendären Rundkurs fährst und man gewinnt halt eine wirklich krasse Wertschätzung für die für die Autorennen, die dort stattfinden, weil man erst dann wirklich checkt, wie anspruchsvoll die der Nürburgring oder die Nordschleife ist. Und die Stimmung in Kombination mit 24 Stunden Radfahren ist wirklich, wirklich richtig geil. Also es ist so dieser klassische Type-2-Fun, wo man im Moment selber echt keinen Spaß hat, aber rückblickend dann viel Spaß hat, wenn man sich dran erinnert. Aber wann bist du das gefahren? Also das muss ja in deiner inaktiven Zeit
sein, denke ich, oder? Ja, aber ich bin ich fast jedes Jahr bin ich 24 Stunden Rennen gefahren, seit ich aufgehört habe mit Straßenradsport.
Verrückt, okay.
Ich bin letztes Jahr im 8er gefahren, ich glaube, da haben wir auch gewonnen oder sind Zweiter gewonnen. Ich bin 2017 Vierer gefahren. Ich glaube, da haben wir gewonnen. Ja, ich habe jetzt schon sehr, sehr viele Teile. Ich fahre immer für die Legends, die immer für verschiedene Charities fahren. Und das ist für mich immer so eine Luxusvariante. Ich habe dann immer ein Hotelzimmer gegenüber und wir haben oben eine Lounge. Also wir haben schon wirklich das gute Programm.
Und dann wird immer geklopft, Herr Voss, Sie dürfen jetzt, wenn ja, nachts um so 3 dein Stint anfängt.
Ja. Ganz so noch nicht, aber ähnlich.
Wenn dann wenn du jetzt die Siegesserie voll machst.
Ja, nee, genau, aber dieses Jahr fahre ich leider nicht 24-Stunden-Rennen, einfach weil ich habe es letzte Jahre gemacht, und aber in Kombination mit irgendwie Gravel-Rennen, ich bin einfach viel zu sehr im Sack, und dieses 24-Stunden-Rennen nimmt mich auch immer so auseinander, weil ich dieses gerade nachts fahren, ja. Das ist so anstrengend. Aber wie gesagt, wenn ihr es mal machen wollt, macht es, ich kann es nur empfehlen, ist mega geil, gerade nachts irgendwie mit 100 km/h da runterzuballern in den schnellen Abfahrten. Das Gefühl, du fängst wirklich an zu fliegen wie so ein Adler und fly like an Eagle, ne? Und geiles Erlebnis, aber lass mal zum Gravel kommen. Ja, genau, letztes Jahr habe ich da die erste Austragung gewonnen. Wir sind letztes Jahr da 100 Kilometer Runde gefahren, also quasi 4 Runden, 25 Kilometer circa. War auch schon sportlich, dies Jahr bei der Deutschen mit so einem Ticken sportlicher. Und wir fahren da quasi 5 Runden im Rahmen der Meisterschaft. Gleichzeitig gibt es aber auch noch 2 zusätzliche Wettkämpfe mit 50 Kilometer und 100 Kilometer, also 2 und 4 Runden. Genau, und wer jetzt da gefahren ist, Strecke wird ähnlich sein. Für die, die es noch nicht kennen, du fährst, Start und Ziel ist auf dem Asphalt, demzufolge, wo alle Start und Ziel haben, also auch die ganzen 24-Stunden-Rennen. Und auch die letzten 5 Kilometer oder 3 Kilometer sind auch auf der Nordschleife. Und glaube, die ersten auch 3 Kilometer auf der Nordschleife. Und der Rest ist eigentlich größtenteils direkt daneben. Also du siehst die Rennstrecke ganz oft, du querst sie. Und ist eigentlich mega spannend. Hat mega Bock gemacht, aber ist auch echt konditionell anspruchsvoll, sagen wir mal so. Hm. Ja.
Also meinst du technisch eher, ich habe jetzt auch so ein paar Videos gesehen, viel diese klassischen Forstwege, also so einfach so quasi Waldautobahnen, wie man es so nennt, aber halt mit vielen Höhenmetern. Also halt, wie eben schon gesagt, wer die Eifel kennt oder auch gerade wer den Nürburgring kennt, da geht es wirklich richtig rauf und runter. Wie viele Höhenmeter hat die 125er Strecke? Weißt du das aus dem Kopf? Oder wie viel die 100er hatte? Das müssten wahrscheinlich auch über 2 gewesen sein, ne? Über 2000.
Ja. Das ist schon, also das hört sich erstmal 125 Kilometer hört sich erstmal für eine deutsche Meisterschaft wenig an, aber es reicht.
Ja. Also, weil ich weiß, dass irgendwie 4 Runden am Nürburgring haben auf jeden Fall 2400 Höhenmeter knapp oder 2200 Höhenmeter. Heißt, es würde wahrscheinlich dann auch in die ähnliche Richtung laufen. Also.
Ja, es müssten sogar mehr sein auf dem Ring, aber du, ich suche dir das nämlich raus, weil ich finde das nämlich gerade selber auch nochmal spannend raus, weil ich suche mal gerade mein Rennen raus vom letzten Jahr, weil da bin ich ja dann quasi gefahren.
Genau, also falls ihr Paul die Siegesserie verhageln möchtet und nicht möchte, dass er in die Hall of Fame des Nürburgrings aufgenommen wird als einziger Sportler, der jedes Rennen in jeder Disziplin gewinnt, meldet euch an.
Ja, vor allen Dingen, also ich hoffe ja, ich bin jetzt ja 2-mal deutscher Meister schon geworden und ich hoffe, dass ich demzufolge jetzt irgendwie auch vielleicht auch ein drittes Mal schaffe.
Ja.
Weil das Trikot habe ich lieb gewonnen und demzufolge ja, ist es natürlich für mich irgendwie auch ein wichtiges Rennen, möchte ja performen. Also 100 Kilometer letztes Jahr waren 2300 Höhenmeter, also ja, knapp 3.
Okay, gut, das ist auf 125 auf jeden Fall ausreichend.
Das ist schwer genug, also ich glaube, man kann sich da ganz gut austoben, also ja, ich meine, letztes Jahr war auch mal das Thema so irgendwie, ich glaube, einige haben sich überschätzt, einige haben sich unterschätzt, deswegen ist auch gut, dass man da wieder irgendwie verschiedene Distanzen anbietet mit 50, 100 Kilometer und wie gesagt, die 125 ist eine deutsche Meisterschaft, gleichzeitig aber auch ein offenes Rennen, also selbst wenn man nicht im Rahmen der Deutschen mitfährt, kann man da teilnehmen, das heißt, wir werden auch internationale Staaten da haben, da bin ich auch gespannt, wie das dann abläuft, ist auf jeden Fall spannend, wie ich vorhin schon erwähnt habe, ich arbeite mit dem Veranstalter auch zusammen, bin dann ein Botschafter für das Rennen. Demzufolge ist jetzt hier in dem Fall auch bezahlte Werbung meinerseits, aber von Simon ein echtes Interesse an dem Rennen. Und ja, den Link auch zu dem Rennen haben wir euch unten aber auch nochmal in die Shownotes rein, wo ihr euch anmelden könnt. Aber ich glaube, du hattest auch noch ein paar Fragen so zur Ausrüstung, was ja auch mal ein Riesenthema ist. Ne? Also welche Reifen, welche Übersetzung, gerade auf so einem schweren Kurs, ja. Ist dann doch schon irgendwie sehr relevant.
Ja, ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, es gibt ja auch immer dieses 24-Stunden-Mountainbike-Rennen, was parallel läuft zum
Straßenrennen. Gibt es nicht mehr, das wurde jetzt zum Gravel-Rennen, hat das ersetzt.
Oh nein, quasi. Oh Gott, das befeuert ja die große...
Du bist nicht informiert.
Das befeuert ja die große Mountainbike-Verschwörungstheorie, dass Gravel das Mountainbike kannibalisiert.
Nee, ja, da kommen wir auch gleich noch zu. Bei Technikgröße.
Stimmt. Und genau, da kann ich mich dran erinnern, es gab eine Edition, die ich gefahren bin vom 24-Stunden-Rennen, die echt sehr, oder in der Nacht hat es geregnet, was in der Eifel eigentlich immer passiert oder bei jeder Rad am Ring-Ausgabe eigentlich irgendwie einmal passiert, dass es nachts irgendwie dick schüttet oder es zumindest neblig wird. Und auf einmal siehst du die ganzen Fahrer vom Mountainbike 24-Stunden-Rennen, die dann auch kurz die Straße kreuzen oder die Nordschleife kürzen kreuzen und da halt eben kurz mit dem Mountainbike drüber fahren und die waren so eingesaut vom Matsch, weil das wirklich extrem matschig war und bei denen war es auch so, ne, die konnten dann irgendwie manche Abschnitte nur noch schieben, weil es so matschig war. Deswegen würde mich interessieren, ob die so anfällig für Schlamm ist, ne, wenn es jetzt irgendwie nochmal regnet oder wenn es trocken ist, würdest du sagen, ist man mit dem 50er gut beraten oder eher 45er, weil es so schnell rollt? Genau.
Also genau, zu dem Untergrund, also wenn es trocken ist, ist es natürlich schnell, also im Verhältnis zu den Höhenmetern. ich glaube, wir hatten letztes Jahr auch einen 30er Schnitt oder über 30er Schnitt. Aber ich würde, ja, also ich würde jetzt sagen, wenn es regnet, ist der Großteil auch sehr gut befahrbar. Allerdings sind natürlich auch so ein paar Wiesenabschnitte dabei, die können natürlich dann so ein bisschen matschig werden einfach. Aber das ist halt Regen, ne?
Ja.
Das macht das halt. Genau, aber so generell ist sonst eigentlich der Kurs sehr gut befahrbar, auch bei Regen. Und Reifenwahl, auf jeden Fall Vorderrad mit Profil, Hinterrad würde ich jetzt nicht als so relevant bezeichnen. Also jetzt in dem Segment, wo ich unterwegs bin, halt ein Schwalbe RX würde ich jetzt vorne nehmen und hinten ein RS zum Beispiel.
Ja.
Du bist ja auch genauso gut beraten, das einfach vorne hinten ein Reifen mit Profil zu nehmen. Ich würde jetzt vorne nicht einen Reifen, ich würde jetzt vorne wahrscheinlich kein RS fahren rein. Ich glaube, das wäre mir ein bisschen zu tricky. Da sind schon schnelle Abfahrten drin, auch mit ein bisschen Schotter. Und ein Grip schadet nie, sagen wir mal so.
Ja.
Reifenbreite idealerweise mindestens 45. 50er immer gut, braucht man nicht zwingend. Ich werde mit 45er fahren. Und Übersetzung, je nachdem, wo du fährst, aber ich denke mal, dem Großteil würde ich eher eine leichtere Übersetzung empfehlen. Also wenn man jetzt hinten eine Explore-Kassette zum Beispiel hat von Swam, würde ich jetzt vorne vielleicht eher auf einen, wenn man sonst einen 48er fährt, eher vielleicht auf einen 46er oder 44er wechseln, um auf dem einen dann doch schon sehr langen Anstieg ein bisschen Reserve zu haben. Und es sind auch ein, zwei Steilstücke dabei, wo es Sinn macht, einen, ja, eine etwas leichtere Übersetzung zu wählen. Also ich werde meine Standübersetzung von 48 fahren, vorne und hinten dann auch 10 bis 46. Aber ich fahre halt auch hin, um zu gewinnen. Und ich glaube, da muss man dann schon manchmal unterscheiden. Also da würde ich nicht unbedingt geben, das raten zu fahren, was ich da fahre.
Ja. Ja, das ist generell ja auch immer eine Sache, ne? So in der, ich finde das immer bei Rennen, die Runden haben, welche Gänge du in der ersten Runde fährst versus welche Gänge du in der letzten Runde fährst, das ist ja auch immer noch eine Sache. Ne? Das ist in Huferlies auch, da gibt es ja auch diesen ekligen Anstieg, der so super steil ist. Den fährst du in der ersten Runde vielleicht noch am großen Blatt irgendwie oder halt bei der zweifachen im großen Blatt und in der letzten Runde, wenn du halt dreimal diesen Anstieg, diesen Côte de Saint-Roch oder so gefahren bist, dann bist du auch froh um sogar Untersetzung, die du dann da haben kannst, weil ja, Ermüdung ist natürlich dann auch ein Thema. Ich kann mich daran erinnern, ich hatte mit irgendwie Freunden noch darüber gesprochen, über die DM, und als ich dann erwähnt hatte, so ja, die DM ist ja wieder in der Eifel, und es gab ja schon mal eine DM in der Eifel, die ja auf diesem Mountainbike-Kurs war. Oder zweimal. Dann ist es einmal nach, war das Brandenburg oder?
In der Nähe von Leipzig,
Leipzig, dann in Sachsen, gegangen und jetzt wieder in die Eifel zurück. Also Eifel mausert sich langsam so zum deutschen Gravel Capital, kann man sagen. Aber es ist auf jeden Fall nicht so felsig und technisch oder so extrem hart fürs Material, weil daran kann ich mich erinnern, dass es da bei den beiden deutschen Meisterschaften dann echt so einige Leute gab, die dann ihr Material da über den Jordan geschickt haben.
Ja, vor allem bei der ersten war es der Fall, die zweite war schon besser, aber war immer noch rough zum Teil. Nee, das geht schon. Also ich hatte ja auch, als wir ja mal vor 2 Jahren angefangen, irgendwie über die Strecke nachzudenken für die erste Austragung im letzten Jahr. Und da war mir schon wichtig, dass wir es so gestalten, dass man das Gefühl hat, man hat einen gewissen Flow. Natürlich kommt der Flow auch über Geschwindigkeit. Und mir ist schon bewusst, dass Leute hinten, wenn die langsam unterwegs sind, ein bisschen Schwierigkeiten haben, diesen Flow zu finden. Aber das war schon mit der Absicht, dass es eine gewisse technische Komponente hat, aber jetzt nicht so, dass du da irgendwelche Sachen kaputt fährst, ja, sondern das. Ich habe auch keinen Bock, dass man das Gefühl hat, man fährt einen Mountainbike-Marathon, also das sollte nicht der Fall sein und das ist es auch nicht. Nee.
Ja.
Aber es ist halt die Eifel, es ist an der Nordschleife, die Nordschleife ist halt nicht flach und demzufolge hast du natürlich Höhenmeter zu absolvieren und wer lieber ein flaches Rennen haben möchte, kann man vielleicht andere empfehlen, aber ich glaube, wir sind ein großes Gravel-Einzugsgebiet, wo wir jetzt hier auch irgendwie beide wohnen. Und da ist die Nordschleife nicht so weit weg. Und ich glaube, das kann man sich dann mal antun, selbst mitfahren oder auch einfach nur zum Zugucken kommen. Wir freuen uns natürlich auch da über jeden oder jede, die uns anfeuern. Auch dich, Simon.
Yes.
Ja, du fährst jetzt auch die deutsche Meisterschaft.
Genau. Wollte ich mir mal antun, auf jeden Fall. Nee, ich kann es auch wirklich echt sehr empfehlen. Wie gesagt, ich war schon mehrfach am Nürburgring und auch zum Zugucken. Es ist echt super, super interessant. Ist ja auch von der Infrastruktur einfach komplett drauf ausgelegt, dass da so viele Leute hinkommen. Also da muss man auch, glaube ich, keinen... da lohnt es sich auch echt einfach mit dem Auto morgens hinzufahren oder auch mit dem Rad morgens hinzufahren, da irgendwie ein bisschen Zeit, ein paar Stunden zu verbringen oder eine Runde vor Ort zu drehen und dann wieder wegzufahren. Ist eine wunderschöne Gegend, kann ich sehr empfehlen. Genau. Oh nein, wir haben es gesagt.
Ja, ey, Entschuldigung, aber manchmal ist genau halt genau richtig. Jetzt gehen wir nochmal von, eine letzte Empfehlung. Und ernst gemeint, also jetzt ja quasi Rad am Ring, also Deutsche Meisterschaft und Wochenende vorher gibt es noch Free Rides im Sauerland. Also gerade für uns, jetzt ich bin jetzt ja auch Westdeutscher als Ostdeutscher in den Westen rübergezogen. Jetzt bin ich hier im goldenen Gravel-Paradies ja quasi gelandet, wo ja alles hier ringsherum nur noch Gravel ist. Im Sauerland gibt es auch noch den Free Rides als Rundfahrt und als Eintages-OCE-Rennen. Sehr gute Vorbereitung auch für die Deutsche Meisterschaft. Gönnt euch das, da werdet ihr Simon und mich auf jeden Fall auch treffen. Und auch den Basti Marx, der fährt da auch.
Der fährt auch?
Also der aus dem anderen Besenmann. Ja, ja, und der will UCI-Rennen fahren. Ja.
Verrückt, war das doch sein erstes Rennen seit ever? Oder seit wahrscheinlich...
Ja, der hat doch das Ziel gehabt, UCI-Rennen mal Podium zu fahren. Vielleicht.
Okay. Sorry, das ist so lache. Hey. Aber...
Er ist der Altersklasse 40, also er ist der Altersklassenathlet, gehe ich mal vor. Also ich hoffe nicht, dass er sich für die Elite meldet, aber er ist ja 40 bis 45. Ja, obwohl das ist auch ein kompetitiver Bereich. Das
sind unangenehme Leute. Also ich habe immer die Theorie, wenn ich diese UCI-Rennen fahre, du hast ja immer die verschiedenfarbigen Rückennummern und ich, so ungefähr je dunkler die Rückennummer, desto älter sind die Teilnehmenden auch. Und je dunkler die Rückennummer, desto unangenehmer wird man meist überholt. Natürlich kommt es auch irgendwann dann als Altersklassenfahrer, dass man irgendwann überholt wird, gerade wenn man am Tag vorher auf einer Hochzeit war. Und da sind wirklich extrem fitte Leute mit am Start. Also ich kenne das ja auch selber irgendwie aus dem Verein oder aus den Runden, die ich hier fahre. Es gibt so viele Leute, die auf Hobbyniveau mit 40 oder 50 Jahren noch so unfassbar fit sind. Das ist wirklich ein absurdes Niveau, auch in diesen hohen Altersklassen. Also da würde ich mir echt, ich würde es Basti wünschen, aber ich würde mir da echt keine Illusionen machen. Das ist wirklich absurd, wie die da durch die Gegend heizen. Und man kommt dann auch, das ist immer das Zitat von einem Vereinskollegen von mir, der glaube ich bei, ich hoffe, ich tue ihm nicht unrecht, aber der bei der 50-plus-Kategorie an den Start geht. Und der sagt immer so, ja gut, meine Kinder sind jetzt irgendwie 16 und 17, die können für sich selber sorgen, ich halte jetzt hier rein beim Rennen und dementsprechend fahren die gefühlt alle. Also eigentlich so ab 40, 45 ist da, glaube ich, die Erziehungsarbeit schon geleistet und man kann sich dann darauf verlassen, dass die Kinder es auch so packen.
Ja, und jemand einen aus dem Krankenhaus abholen kann.
Richtig. Auch keine Empfehlung. Also nehmt euch daran kein Beispiel, aber das ist so eine Beobachtung, die ich gemacht habe.
Genau. Ja, also wie weit das kann ich auch empfehlen. Jetzt rücken wir mal rüber zu etwas... Spannendem für Simon in den nächsten Wochen. quasi sein Trainingslager für die Deutsche Meisterschaft. Simon geht auf große Bikepacking-Tour in den Dolomiten mit wie vielen Leuten? Also erzähl mal, was macht ihr da eigentlich genau? Also wie sieht das Ding aus?
Genau, wir sind zu viert insgesamt und ja, der Plan ist, in quasi einer Woche von jetzt oder in anderthalb Wochen ab heute fliegen wir nach Venedig. Und von da aus fahren wir dann mehr oder weniger quer durch die Alpen über Gravel, aber auch über Asphalt zurück bis nach Freiburg. Und ja, ich habe das vor 2 Jahren auch schon mal mit Freunden gemacht, dass wir nach Nizza geflogen sind, von da aus dann auch in die Richtung Freiburg oder Basel gefahren sind. Und das hat echt super gut funktioniert, das Ganze so als One-Way-Trip zu machen. Man spart sich einen Flug, hat dann irgendwie eine schöne Reise, die man, oder quasi so ein schönes Ziel, auf das man hinarbeiten kann. Und genau, unser Plan ist so grob, wie gesagt, in Venedig zu starten, dann ein bisschen durch Slowenien, das ein bisschen anzukratzen, von da aus dann weiter in die Dolomiten rein, von da aus dann ja, so Südtirol noch mitzunehmen, dann irgendwann am Stülfser Joch quasi rüber in die Schweiz, da noch so ein bisschen kurz rumheizen und dann irgendwie über Österreich, Bodensee wieder Richtung Freiburg zu fahren. Wird, glaube ich, ein knackiges Programm.
Wie lange habt ihr davor vorgenommen?
Ziemlich genau 7 Tage.
Oh, schon.
Ja, wie viele Kilometer sind das? Ich glaube, 1100 haben wir aktuell geplant. Und so 20.000 Höhenmeter um den Dreh.
Wie viele seid ihr?
Zu viert.
Zu viert. Er müsste schon Radfahren, ne?
Ja, das ist der Plan. Also, ja, das wird absurd hart, aber man unterschätzt das auch, finde ich, immer so ein bisschen. Das habe ich auch.
Ist ja wirklich ein Trainingslager, Mann. Also, es ist ja.
Ich glaube, das widerspricht allen modernen Trainingslehren. Also, das wäre vielleicht 2001, wäre das ein gutes Trainingslager gewesen.
Nee, aber manchmal solche Dinge. Auch, also es ist ja auf jeden Fall
das zündet richtig.
Grundlagentraining.
Ja, also wir hatten das auch vor 2 Jahren. Da sind wir, wie gesagt, da hatten wir auch ähnliche Zahlen grob. Da haben wir 1100 Kilometer gemacht und auch so um die 20.000 Höhenmeter in der Woche. Und wenn man danach vernünftig sich erholt und danach nicht wieder anfängt, irgendwie hier dann zu Hause Intervalle direkt da drauf zu schieben, sondern echt Focus auf Recovery, sich auch vernünftig dann verpflegt, dann mit so 2, 3, 4 Wochen Abstand, vor allem, weil man ja auch echt dann viel Zeit in der Höhe verbringt. Also du fährst halt auf diesen alten Militärstraßen, wenn du durch die Alpen fährst, fährst du einfach super viel auf über 1800 bis 2400 Meter zum Teil und verbringst da zum Teil mehrere Stunden am Tag. Und wir hatten alle echt den Eindruck, mit so 2, 3 Wochen Abstand nach der Tour zündet das so dermaßen rein. Also du hast halt wirklich so, du entwickelst so ein richtig ekliges Standgas. Die Spritzigkeit geht halt echt verloren, aber bist halt einfach nicht müde zu kriegen. Ne? Wenn du eine ganze Woche lang einfach jeden Tag 9 Stunden auf dem Rad sitzt oder 10 Stunden auf dem Rad sitzt, das kommt schon irgendwann im Körper an. Also, ja.
Ja. Wie sieht so die Ausrüstung aus? Also was nimmst du alles mit? Also ist es so Minimal Bikepacking oder wirklich, wie viele Taschen hast du am Rad? Hast du hinten so ein, wie heißen die, so ein Telfin auch dranhängen?
Nee.
Also nicht dranhängen, aber so ein
Nee, Telfin nicht. Ganz klassisch Arschrakete, Rahmentasche und so eine Lenkerrolle vorne drin. Wir haben einen etwas bequemeren Zeitgenossen dabei, der.
Mal ganz kurz, macht ihr Kreditkarten?
Credit Card Bikepacken. Ja, also 3 von uns würden gerne dieses richtige Adventure Bikepacking machen. Aber wir haben einen dabei, der mehr Fraktion Credit Card Bikepacking ist.
Bist du das?
Nee, ich bin's nicht. deswegen haben wir jetzt gesagt, okay, wir einigen uns auf einen Kompromiss und nehmen quasi nur Isomatten und Schlafsäcke mit. Für den Fall, und vielleicht provozieren wir den Fall so ein bisschen, dass wir mal in irgendeiner Scheune irgendwo in den Dolomiten schlafen müssen. Tobias, falls du das hörst, das ist nicht persönlich gemeint, aber wir wollen ein bisschen Abenteuer haben. Nee, also.
Aber ey, Tobias, ich verstehe dich. Ich würde auch alles mit Kreditkarte lösen. Das ist so. ja, keine Ahnung. Also ich finde es schon gut, so nach einem Ride eine richtige Toilette zu haben, eine richtige Dusche, also auch also so das Gefühl zu haben, dass man einmal am Tag sauber ist, finde ich schon auch angenehm.
Dafür nehmen wir ja 2 Hosen mit. Und und ich meine, die Dolomiten haben viele, oder da gibt es viele Bäche und so, ne? Da kann man ja auch mal den Kopf reinhalten. Von daher, das sehen wir nicht so kritisch, nee, aber das ist auch echt so eine Lehre. Es gibt nicht die richtige oder die falsche Form des Bikepackings. Da muss jeder so ein bisschen für sich finden, was ihm oder ihr echt gut gefällt. Und das hat schon echt was. Das ist mir auch vor 2 Jahren, als wir diesen großen Trip gemacht haben, aufgefallen. Wir hatten zwar Zelte dabei und die ganze Ausrüstung. Am Ende des Tages fährst du aber wirklich 2,5 Kilo, und das ist schon sehr, sehr leichtes Equipment, Minimum pro Person spazieren, dass du am Ende des Tages wahrscheinlich nur, also nicht jeden Tag brauchst, weil du brauchst einfach manchmal eine Unterkunft, um, keine Ahnung, Handys zu laden, um zu duschen, um was auch immer zu machen. Und das ist, wenn du 10, 12 Stunden am Tag auf dem Rad sitzt, dann auch echt, wie du schon sagst, ganz nett, wenn man dann auch abends mal irgendwie duschen kann oder sich irgendwie mal auf den Sofa packen kann und halt nicht irgendwie abends dann sich einfach nur auf eine Isomatte setzt. Und deshalb ist es auf jeden Fall die Mischung, die es so ein bisschen ausmacht. Und wir werden auch auf jeden Fall in den ein oder anderen Pensionen oder B&Bs absteigen. Das wird sicherlich auch ganz gut.
Aber habt ihr schon geplant, wo ihr anhaltet? Also
Nee, das tatsächlich nicht. Wir haben für die erste Nacht ein Hotel gebucht, einfach weil wir kommen relativ spät an und müssen dann so ein bisschen Equipment erstmal aufbauen und das alles so hintereinander kriegen. Heißt, die erste Nacht haben wir gebucht, den Mietwagen haben wir gebucht und dazwischen ist alles so ein bisschen spontan, weil ja, am Ende des Tages hast du so viele Variablen da drin. Das Wetter sieht zwar bisher ganz gut aus, aber du weißt halt nie, was da kommt. Ne? Also da kann halt mal ein Tag mit irgendwie ein paar Defekten kommen oder vielleicht irgendeine Gegend sein, die dann doch irgendwie härter ist als gedacht oder du machst mal irgendwo Pause länger als gedacht oder wie auch immer. Und dadurch lohnt sich das eigentlich gar nicht, vorher zu buchen, weil das eigentlich den Stress dann nur unnötig vergrößert. Und ja, es hat sich eigentlich bewährt, so gegen 15, 16 Uhr immer mal kurz irgendwie bei Google Maps zu gucken, ne, was kommt jetzt so in den nächsten Kilometern, worauf, was kann man noch fahren, worauf hat man noch Lust, wie viele Kilometer kann man noch so abreißen und dann sich zu überlegen, okay, lass mal was 30, 40 Kilometer ab jetzt buchen. Und dann, ja, dann hat man auch eigentlich, also das hat eigentlich immer gut funktioniert, wenn man da ein bisschen flexibel ist.
Okay.
Aber es ist auch immer ganz schön, weil da haben wir die Tage noch irgendwie Bilder in die Gruppe geschickt. Da muss man halt auch irgendwie damit klarkommen, dass man auf einem 1-Meter-Bett irgendwie mit einem anderen Kumpel zusammen schläft, weil man halt nur irgendwie ein 3-Bett-Apartment gefunden hat oder so. Aber das gehört dann irgendwie mit dazu und ist dann halt irgendwie Teil des Abenteuers. Das ist halt auch dann irgendwie ganz, ganz charmant.
Seid ihr also ein bisschen auf einem Leistungslevel oder gibt es da noch große Unterschiede?
Nee, ich würde sagen, dass wir da schon alle ganz gut aufgestellt sind. Also ja, wir sind... Ich würde sagen, das haut ganz gut hin, muss man sagen. Und ich habe die alle gut geimpft, dass wir alle eine richtig fette Untersetzung fahren, weil das ist echt das, worauf es ankommt. Also die.
Was fährst du?
Also ich fahre jetzt wahrscheinlich als Zweifach-Setup, eine GRX DI2 vorne.
Stimmt, du bist doch die Fraktion. Ne?
Das ist mit Unterton hier.
Ja, da hast du zu Recht rausgehört.
Ja, da bin ich noch ein bisschen Classic, aber ich bin auch bis vor 4 Jahren noch Felgenbremse gefahren, also vielleicht da schlummert noch ein bisschen Romantiker in mir oder ein bisschen Oldschool in mir. Nee, Spaß, aber fürs Bikepacking ist es echt, echt richtig gut, wenn du vorne halt diese Bandbreite hast. Und hinten bekommt man das GRX-Schaltwerk tatsächlich so gestretched mit dieser B-Tension-Schraube, wo man den Abstand bis zum Ritzel festdreht, dass man hinten eine 11 bis 40 Kassette reinpackt. Also du kannst halt vorne 31 fahren oder sogar auf 30 runtergehen mit den GRX-Blättern und hinten 40 als kleinsten Gang fahren. Heißt, du hast halt eine Untersetzung, die schon echt sehr ordentlich ist und das brauchst du auch. Also mit Gepäck am Rad und selbst wenn du mit leichten Sachen planst, aber du hast halt immer Wasser am Rad, du hast immer die Taschen voll, immer noch die Trikottaschen voll mit Haribo oder Croissant oder wie auch immer. Und da freust du dich einfach über jedes einzelne Ritzel. Also auch die anderen, die jetzt dabei sind, die fahren dann auch irgendwie SRAM Transmission mit der 1052er Kassette und vorne dann, ich glaube, ein 38er oder ein 36er Kettenblatt. Und wie gesagt, das sind alles sehr fitte Jungs, mit denen ich unterwegs bin. Aber das ist einfach die Übersetzung, die du brauchst. Und na, das.
Und mal umgreifen gehe ich von aus.
Ja, also 2.1er Thunderbirds.
Ja. Das, okay.
Und ja, macht einfach Sinn mit dem Gepäck.
Ja, und Licht und sowas. Also habt ihr vor, nachts zu fahren oder fahrt ihr eh noch am Tag?
Also, ja, das ist halt echt die Sache. Man steht halt meist dann so irgendwie um 7 oder 8 Uhr auf oder auch mal um 8 oder 9 Uhr auf und dann ist es eh schon hell und du kannst ja jetzt um die Jahreszeit, also wir haben ja ein paar der längsten Tage, die wir mitnehmen und wir haben uns so gesagt, wenn wir da reingeraten, dass wir auch im Dunkeln fahren müssen, dann haben wir ganz andere Probleme als Licht. Also das ist auf jeden Fall nicht der Plan.
Zurecht.
Ja.
Okay. Also ich denke mal, Werkzeug teilt euch wahrscheinlich auf, ne? Nehmt jeder mal irgendwas mit und so, dass ihr nicht alles doppelt habt, ne?
Ja, genau.
Habt ihr euch da gar keinen Plan gemacht?
Doch. Nee, wir haben schon die Google-Tabellen mit wer ist für was zuständig, sind schon angelegt und ausgefüllt. Also das lohnt sich wirklich, das gut zu planen, weil ansonsten, also es ist natürlich auch sicherlich ein bisschen lustig, wenn man es nicht plant und man halt.
Ja, kann aber
es ist auch
nervig. Der Fälle kann es auch, ja,
genau. Nervig bis gefährlich werden, auf jeden Fall. Ja. Nee, und von daher, das macht schon Sinn, das ordentlich zu planen und sich da so ein bisschen Gedanken zu machen, was man braucht und auch mal für einen Worst Case ausgerüstet zu sein. Aber am Ende des Tages, wir sind halt, ich sag mal so, es ist jetzt nicht das Silk Road Mountain Race oder wie das in Kirgisistan heißt, sondern wir sind ja immer noch irgendwie in relativ dicht besiedeltem Gebiet. Von daher, ja, selbst wenn Shit the Fan hittet, dann sind wir, glaube ich, noch ganz gut.
Ja, und sind die Wege generell schon eher in gutem Zustand, oder? Also jetzt nicht krasse Trails und sowas, sondern halt diese Wege, die du gerade meintest, das ist schon eher gut.
Ja, also natürlich sind ein paar roughe Abschnitte dabei, aber das beschränkt, oder das ist alles relativ begrenzt. Man muss auch echt immer überlegen, so wie geht's einem an Tag 5 oder 6 von sowas. Und wenn du wirklich stundenlang nur über super roughe Single Trails fährst und irgendwie deine Handgelenke, deine Schultern, dein Nacken tut weh, das macht halt auch irgendwann keinen Spaß mehr. Also dann, klar, dann hast du vielleicht irgendwie einen geilen Trail auf 2800 Metern gesehen, der irgendwie ganz nett aussieht in einer Insta-Story oder bei Strava in einem Bild, aber am Ende des Tages macht das dann wenig Spaß, das auch zu fahren. Also ja, wir planen das schon so ein bisschen an der Fahrradkarte entlang, ne? Also dass man halt wirklich so schöne Schotterpisten hat, die man fahren kann. Sicherlich sind hier und da auch mal irgendwie ein paar anspruchsvolle Abschnitte dabei, aber das sind dann eher echt so ein paar Highlights in den Dolomiten, wo man mal auf eine Hütte fährt oder irgendwie ein anderes Highlight mitnimmt. Man tut sich da am Ende des Tages, finde ich, auf Gravel keinen großen Gefallen, wenn man da halt irgendwie so Single Trails einbaut, die so bei S1 oder S2 aufwärts dann weitergehen. Das ist echt, kann mal kurz ganz lustig sein, aber auf Dauer macht das irgendwie nicht so viel Sinn.
Ja. Bin ich mal gespannt, also weil die nächste Folge nehmen wir schon nächste Woche Donnerstag auf, die kommt natürlich dann erst dienstags wieder raus, aber es heißt, in der nächsten Folge wissen wir noch nicht, wie es der Gang ist, aber dann darauf die Folge, die es ist ja auch die Folge vor der Deutschen und vor Free Rides, glaube ich, ne?
Genau.
Da kannst du ja mal einen Erfahrungsbericht hier abgeben, weil mich interessiert auch eure Pacing-Strategie. Aber die kannst du vielleicht dann mal erzählen, ob die, wie ihr euch vorgenommen habt, ob das auch funktioniert hat.
Ja.
Weil ich kann mir vorstellen, dass man da auch mal vielleicht ein bisschen übermütig wird in der einen oder anderen Situation.
Ja, wenn vier Jungs so aufeinander hocken, da werden nicht immer die schlauesten Entscheidungen getroffen. Richtig. Kann man schon sagen.
Ja, genau. aber ich glaube sonst war es das mit unseren Themen für diese Woche. Hast du noch was hinzuzufügen zu deinem Trip für vorweg?
Vielleicht, wenn ihr Erfahrungswerte habt oder wenn ihr irgendwelche Ideen habt, die man zwischen Venedig und Freiburg auf keinen Fall verpassen sollte. Also ich habe ja gerade kurz gesagt, wo es so grob lang geht, Slowenien, Dolomiten.
Ist ein relativ großes Spektrum.
Also dazwischen ist nicht klein. Da kann man sich schon austoben in dem Gebiet. Also halt die grobe Route steht mehr oder weniger. Aber falls ihr noch irgendeinen Tipp habt, den man auf keinen Fall verpassen sollte. Tatsächlich hatte mir letzte Woche auch ein Zuhörer geschrieben, oder uns hat ein Zuhörer geschrieben, der auch nochmal irgendwie auf die Bikepacking-Tour, die ich vor 2 Jahren gemacht habe mit Freunden, Bezug genommen hat. Und dem habe ich dann auch nochmal relativ ausführlich geantwortet. Das ist halt einfach total geil, wenn man da so gegenseitig sich ein bisschen austauschen kann, weil in den Alpen, da gibt es auch echt viel geschichtsträchtige Wege und Straßen. Ne? Ich meine, das waren riesen Schlachtfelder des Ersten und Zweiten Weltkriegs. Und alleine dadurch sind da super viele Straßen und Wege, die man mit dem Rennrad nicht fahren kann, aber die halt mit dem Gravel echt sehr interessant sind und halt auch echt, wie gesagt, geschichtsträchtig sind. Allein so aus dem Blick ist das schon irgendwie ganz cool, das mal zu sehen oder auf jeden Fall beeindruckend. Cool nicht unbedingt, aber beeindruckend zu sehen. Und ja, da gibt es, glaube ich, echt viele Geheimtipps oder noch unentdeckte Ecken. Falls da jemand irgendwie Ideen hat, gerne her damit, auf jeden Fall.
Genau. Und generell, falls ihr irgendwelche Fragen habt oder Anregungen oder auch vielleicht eher Ideen, über was wir reden sollen oder was ihr gerne hören würdet, worüber wir reden, dann immer mal reinhauen. Wir haben natürlich bei uns auch so ein paar Themen, die irgendwie anstehen, die wir auch interessant finden. Die schieben natürlich auch ein bisschen die Zeit, wo nicht so viele Rennen passiert, wo man mal ein bisschen monothematischer werden kann, aber trotzdem, falls ihr irgendwelche Anregungen habt oder Fragen, gerne mal reinballern auf den bekannten Besenwagen-Kanälen oder halt uns irgendwie auf Instagram mit DMs zu ballern. Und sonst hoffe ich mal, dass sich einige von euch oder wir weil du bist ja morgen auch am Start bei dem, oder heute, wenn ihr es hört, bei dem Ride nachher am Start seid oder ja, vielleicht auch noch Freitag. Vielleicht kommt ihr da zum Dino Cappuccino auf ein frisches Camo. Und genau, dann hören wir uns wieder in 2 Wochen. Und dir viel Spaß. Nee, das ist ja Quatsch. Ich kann dir nächste Woche auch nochmal viel Spaß wünschen.
Genau. Und dann ist es quasi, während ich schon fahre,
ja, dass du mir viel Spaß wünschst. Das ist diese ganzen Metaebenen.
Kompliziert. Also, diese ganzen,
ja. Das Leben. Nee, ja. Vielen Dank.
Ebenso. Dir gute Besserung. Hoffen wir, dass du schnell wieder fit wirst. Was ist denn, wofür musst du denn fit werden? Noch einmal ganz kurz, was ist das nächste Ziel?
Also ja, genau, also das nächste Ziel ist, also momentan das nächste Rennen, Free Ride, die Rundfahrt mit UCI-Rennen.
Cool.
Dann Deutsche Meisterschaft und dann ja, Fokus auf EM in Hoferließe, was ja auch bei uns um die Ecke ist. Und dann ja, Weltmeisterschaft. Also noch 3 größere Highlights und ja, haben noch viele Termine in den nächsten Wochen, Bike-Fittings, Leistungsdiagnostik, versuche an ein paar Dingen zu arbeiten, die Liste ist lang, Sponsorengespräche führen, fängt jetzt auch an, also ja, passiert viel in den nächsten Wochen und da wäre es schön, auch gesund zu sein, weil es wird so oder so auch viel Energie kosten, einige dieser Themen.
Ja, genau.
Deswegen. Ja. Danke dir, aber ich gehe davon aus, dass ich das hier alles im Griff habe.
Sehr gut.
Wenn nicht, komme ich bei dir vorbei mit deinem Zauberzink und Vitamin C auf Vorrat.
Und Hunde streicheln. Hunde machen auch ein gutes Immunsystem.
Ey Mann, ohne Mist, immer wenn ich jetzt irgendwo so einen Anhänger sehe, vermute ich, dass da ein Hund drin ist. Das habe ich jetzt so.
Und fragst dich, welches Kommando sie etabliert haben,
damit der Hund da reinspielt. Welches Kommando? Ich habe Kommentare bekommen von Leuten, die enttäuscht waren, dass ich nicht bekannt gegeben habe, dass ich mir ein neues Auto gekauft habe, sondern dass es am Ende nur ein Kommando von Hund ist, bei Kommando Porsche. da wurde schon gehofft, dass ich mir eine Dakar-Version gekauft habe.
Das kommt dann, wenn ganz du an der Nordschleife das. Was ist es dann, das Paket vollmachst aus allen Rennen, die man an der Nordschleife gewinnen kannst, dann kommt der Porsche.
Ja, ich glaube, es reicht dann immer noch nicht. Aber man könnte einen Grundstein legen.
Ja.
Genau, aber wie auch immer, vielen Dank, Simon. Und wir hören uns nächste Woche. Also, wir beide hören uns sprichwörtlich nächste Woche. Und die Zuhörenden dann in 2 Wochen wieder.
Yes. Liebe Grüße.
Ciao.
Wir hören uns.
Ciao.